Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 416 mit Teil 2 des Minikurses Top-Verkäufer sind kein Zufall. Die richtigen Verkäufer auswählen. Heute geht's also um die Auswahl der richtigen passenden Verkäufer. Eine Folge also speziell, respektive ein Kurs, speziell für Führungskräfte im Verkauf oder auch solche, die es noch werden wollen. Gerne kannst du dir natürlich Teil 1 auch zuerst anhören. Ein Talk mit meiner Frau und Business Coach Regina Kmenter zum Thema rund um Verkäuferentwicklung. Allerdings ist der zweite Teil auch autonom und separat vom ersten gut hörbar. Also viel Spaß dabei. Ein guter Verkäufer kann Eskimos Kühlschränke verkaufen. Das hört man immer wieder. Das kenne ich irgendwie schon seit Jahrzehnten, diesen Spruch. Und gleichzeitig muss ich sagen, je mehr ich darüber nachdenke, umso blöder ist der Spruch eigentlich. Erstens frage ich mich, warum sollte man Eskimos Kühlschränke verkaufen? Ist es da denn nicht kalt genug? Es sei denn, das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden, so ein Kühlschrank wärmt in arktischen Gefilden. Also wenn es irgendwie minus 20 Grad hat und im Kühlschrank nur minus 5, dann wäre es quasi ein Heizgerät für die Eskimos. Dann könnte es wieder Sinn machen, aber abgesehen davon, das ist gar nicht notwendig. Die Hauptaufgabe eines Verkäufers, eines guten Verkäufers, sollte es nicht sein, Eskimos Kühlschränke zu verkaufen, sondern den Leuten Kühlschränke zu verkaufen, die auch dringenden Bedarf an Kühlschränken haben. Und daran sieht man schon, wie komplex und vielfältig die Aufgabe eines Verkäufers ist. Und Verkäufer ist nicht gleich Verkäufer und guter Verkäufer ist schon lang nicht guter Verkäufer. Ich arbeite mit so vielen Verkäufern in meinem Beruf, Tag für Tag, Monat für Monat. Und die sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen und sind ganz unterschiedliche Menschen und Verkäufertypen. Und ich erlebe viele gute, die einen tollen Job machen. Ich erlebe aber auch welche, die nicht so gut performen. Und das hat sehr oft gar nicht mal mit der Person zu tun, sondern mit der Tatsache, dass sie am falschen Platz sind. Das heißt, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, sondern nur falsch Eingesetzte. Und es gibt auch wenig schlechte Verkäufer, sondern ebenso nur falsch Eingesetzte. Ja, natürlich kann es Leute geben, die im Verkauf aufgrund ihres Naturells, ihrer Ambitionen, ihrer Denkweisen wenig verloren haben und nicht gut aufgehoben sind. Aber mal abgesehen davon gibt es im Verkauf so viele unterschiedliche Plätze, wo man verkaufen kann und Situationen, dass sich für viele da ein Plätzchen finden sollte und definitiv für viele ein besseres Plätzchen finden sollte. Aber um den richtigen Verkäufer für den richtigen Verkaufsjob zu finden, bedarf es vorher etwas anderen. Ich muss mir mal als Führungskraft oder als Recruiter klar werden, worum geht's denn hier eigentlich? Was soll denn die Person hier überhaupt machen? Allzu oft erlebe ich Anzeigen oder sehe ich Anzeigen irgendwo, wo Verkäufer gesucht werden, wo einfach Verkäufer gesucht werden. Ja, Verkäufer gesucht und da gibt es ein paar Eigenschaften. Aber Leute, das ist viel zu wenig. Das ist nicht spezifisch genug, weil eben die Bandbreite von Tätigkeiten so enorm groß ist und definitiv nicht einer für alles passt. Das heißt, im Schritt zuvor, was es zu definieren gilt, bevor du dich auf die Verkäufersuche machst, ist Ziele zu definieren. Was soll denn die Person, die diesen Job besetzen soll, erreichen? Was soll die tun? Was ist die Hauptaufgabe? Was sind so die Ziele? Geht es darum, Rabatte zu senken, Konditionen zu erhöhen? Ist das gerade der Fokus? Oder geht es darum, neue Kunden zu gewinnen? Oder geht es darum, Stammkunden zu pflegen? Oder. Es gibt so viele verschiedene Varianten des Verkaufens, dass das vorab unbedingt und sehr klar sein muss, um die richtige Person für genau diese Stelle überhaupt finden zu können. Denn jemand, der in Situation A sehr gut performt, kann absolut auf dem Bauch landen in Situation B. Absolut. Und was die Situationen sind, das schauen wir uns jetzt gleich an. Es gibt deutlich mehr Varianten, als du dir vielleicht so ganz spontan vorstellst. Gehen wir mal darauf ein. Welche Kriterien könnten es denn sein, die solche Verkaufssituationen und damit auch die Verkäufer, die dazu passen sollen, definieren? Erstens mal stellt sich die Frage, hat der Verkäufer schon Vergleichbares gemacht? Egal, was hier definiert wird und egal, was das Ziel ist, hat er schon Vergleichbares gemacht. Also es zählt also nicht die Verkaufserfahrung, sondern die relevante Verkaufserfahrung in ähnlichen Situationen oder Ausgangskonstruktionen, wie auch immer. Was kann das alles sein? Zum Beispiel gibt es einen Unterschied zwischen Neukundenakquise oder Stammkundenpflege und Ausbau. Die klassische Hunter- und Farmer-Differenzierung. Hunter sind die, wie so schön heißt, die rausgehen und sich die Kunden holen. Ich finde die Jagdmetapher so ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen hart, weil wir wollen ja Kunden nicht erlegen, sondern die sollen sich ja nachher noch bewegen können. Und der Farmer ist derjenige, der den Hunter dann den Kunden abnimmt, idealerweise, und den Kunden hegt und pflegt und entwickelt. Das ist so die Grundidee. Das lässt sich auch durchaus so umsetzen. Ich kenne auch Unternehmen, wo das so umgesetzt wird. Hängt allerdings auch ein bisschen von der Unternehmensgröße ab, ob man die Funktion überhaupt zweiteilen kann. Recht oft treffe ich auf Projekte, mit denen ich dann beschäftigt bin, wo es zu viele Farmer in einem Team gibt und die jetzt Neukundenakquise zum Beispiel machen sollen, was für Farmer echt schwierig ist. Das ist einfach nicht ihr Naturell. Und einen astreinen Farmer in einen Hunter zu verwandeln, ist, behaupte ich, sehr, sehr schwierig bis fast unmöglich. Da ist es sehr viel besser, einfach für Hunter-Tätigkeiten Hunter zu suchen und Hunter zu besetzen und nicht die Farmer umbauen zu wollen. Das ist ein sehr hartes Brot und gelingt bis zu einem gewissen Grad, aber normalerweise ein astreiner Farmer wird kein astreiner Hunter. Eine zweite relevante Unterscheidung kann zum Beispiel sein, geht es um Einzelhandelsverkauf oder Außendienst. Das ist insofern eine grundunterschiedliche Sache, weil im Einzelhandel, klassische Einzelhandelssituation, Verkäufer ist im Geschäft oder im Schauraum und der Kunde kommt rein und sagt, da bin ich und ich brauche bitte oder ich will XY. Und das ist komplett etwas anderes als die Situation, vor der viele Außendienstler stehen, nämlich, okay, hier hast du ein Auto und ein Handy, da draußen gibt's Kunden, hol dir welche und bring uns Aufträge. Das ist so die extremste Variante. Also auch das geht so ein bisschen Richtung Hunter und Farmer. Die Farmer sind sicher tendenziell für den Einzelhandel besser geeignet als die Hunter, wobei auch da, auch im Einzelhandel gibt es durchaus Situationen, die Hunter begünstigen, weil der Farmer macht vielleicht im Autogeschäft zig Gespräche mit dem Kunden und Probefahrten und ich weiß nicht was noch, baut eine tolle Beziehung auf, schafft es aber nicht, den Kunden zum Abschluss zu bewegen und da braucht es eben den Hunter dafür. B2B und B2C kann auch einen Unterschied machen, mal abgesehen von rechtlichen Voraussetzungen, die da durchaus unterschiedlich sind, ist die Situation im B2B-Bereich oft eine komplett andere. Also wenn ich zum Beispiel mit Einkäufern zu tun habe oder Einkaufsgremien, Ausschreibungen, solche Sachen, als im B2C-Bereich, wo ich zum Beispiel Versicherungen an Endverbraucher verkaufe oder auch in einer Bank stehe und Wertpapiere verkaufe oder spezielle Konten und, was immer es da so gibt zu verkaufen, Kredite nicht zuletzt. Auch das ist etwas komplett Unterschiedliches. Damit zusammenhängen muss nicht, kann es auch so sein, dass es ganz einfache Entscheidungen zu treffen gibt oder auch sehr komplexe Entscheidungen. Was eine einfache Entscheidung? Verkauf in der Gastronomie ist ja auch Verkauf, wird ja oft übersehen. Es werden Kellner gesucht oder Kellnerinnen, aber es werden selten Verkäufer gesucht, weil das Wort halt nicht üblich ist, aber im Grunde Im Grunde sind es Verkäufer. Und ein guter Verkäufer kann in der Gastro Wunder bewirken. Also echte Wunder. Ich habe da schon Dinge erlebt, du wahrscheinlich auch, wo der gute Verkäufer nicht ein bisschen mehr Umsatz und Trinkgeld macht, sondern das Doppelte schnell mal. Und Trinkgeld gleich mal das Dreifache oder Vierfache. Und in der Gastro, da wollte ich hinaus eigentlich, in der Gastro sind die Entscheidungen oft relativ einfache. Wollen Sie noch ein Bier? So, das wäre ein einfaches Produkt, eine einfache Entscheidung, währenddessen eine Industrieanlage eine deutlich komplexere Entscheidung ist. Und nicht jeder Verkäufertyp eignet sich für alles, auch in dem Bereich nicht. Es kann auch einen Unterschied machen, ob es um Lösungen oder Produkte oder Dienstleistungen geht. Lösung könnte eine Kombination von Produkt und Dienstleistung sein. Oder auch, ob es Projekte sind, wie in meinem Geschäft relativ oft. Ein Vortrag ist zum Beispiel ein Projekt oder ein Training für eine Gruppe ist ein Projekt, währenddessen wiederkehrende Käufe man sehr oft findet, zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel oder auch Strom. Strom ist ein klassisch wiederkehrender Verkauf. Man macht einen Auftrag, einen Vertrag und der Kunde bezieht permanent Strom und kriegt eine monatliche Abbuchung vom Konto im Gegenzug dafür. Das heißt, eigentlich kriegt er die nicht, sondern das wird ihm abgezogen, klarerweise. Es macht definitiv einen Unterschied, ob es sich um den klassischen Verdrängungswettbewerb handelt oder ob vielleicht in einen ganz frischen neuen Markt etwas ganz Neues reinverkauft werden soll. Weder besser noch schlechter, einfach nur anders. Und damit einhergehend kann es oft so sein, dass es Situationen gibt mit hohem oder mit niedrigem Preisdruck. Und auch da gibt es Verkäufer, die können mit hohem Preisdruck gut umgehen und sind gut zum Beispiel bei Preisverhandlungen und Konditionsgesprächen. Und andere wiederum können damit gar nicht umgehen und verschenken sehr, sehr viel Geld. Es gibt auch einen Unterschied, ob du als Verkäufer für den Marktführer arbeitest und quasi permanent am Verteidigen bist, weil du ja als Marktführer fast nur, oder stimmt ja nicht fast nur verlieren kannst, wollte ich sagen, stimmt ja so nicht, aber natürlich immer schauen musst, dass dir die Verfolger nicht Marktanteile wegnehmen. Natürlich kannst du immer noch Marktanteile gewinnen, aber ich stelle fest, bei Marktführern ist der Fokus dann doch auch recht häufig auf nicht verlieren oder nichts verlieren, nichts abgeben gerichtet, währenddessen der zweite im Markt oder auch der dritte kann voll angreifen. Das braucht einen ganz anderen Typ von Verkäufer. Auch macht es Sinn, sich zu überlegen, ganz branchen- oder auch unternehmensspezifisch, wer sind denn so die Entscheider oder Entscheiderinnen, mit denen es die Verkäufer so zu tun haben? Und ja, es macht einen Unterschied, ob das ein Bankvorstand ist oder ein Landwirt oder ein Gastronom oder die Hausfrau. Es macht absolut Sinn, den Verkäufer passend vom Typ her zu diesem Klientel zu wählen, weil sich manche Typen halt mit gewissen Typen von Kunden leichter tun. Also passt der Verkäufer, die Verkäuferin auch zu den Kunden. Alles in allem, du siehst schon, es gibt wahnsinnig viele Kriterien, die da einfließen. Geht es darum, den Job, die Aufgabe des Verkäufers vorab möglichst genau zu definieren. Je genauer das definiert ist, umso punktgenauer kannst du die richtige Person dafür suchen, finden und letztlich besetzen. So, das waren jetzt eine Menge Eigenschaften, oder nicht Eigenschaften, sondern Kriterien, die an der Stelle hängen, die an der Tätigkeit des Verkaufens hängen, am Markt, an der Situation, an den Kunden, die alle extrem wichtig sind, aber auch nicht die einzigen. Es geht dann auch noch um persönliche Eigenschaften, die durchaus ebenso relevant sind und die mit den anderen natürlich schon ein bisschen verknüpft sind. Es gibt ja den Spruch, hire for attitude, train for skills. Und das wird aus meiner Sicht viel zu wenig beachtet. Warum ist das so wichtig? Die Attitude, also die Einstellung, ist dasjenige, das ganz schwer änder- und auch beeinflussbar ist bei Menschen. Das heißt, wir verändern unsere Einstellungen sehr, sehr viel schwieriger, als wir unsere Fähigkeiten verändern. Deswegen train for skills. Sprich, wenn jemand die richtige Einstellung hat und etwas lernen will, ihm das dann beizubringen, ist so schwierig nicht in den meisten Fällen. Die Einstellung zu ändern, ganz, ganz schwierig. Deswegen, aus einem Farmer-Mindset einen Hunter zu machen, ganz, ganz schwierig. Jemanden zu lernen, wie die Regeln in der Branche sind, Produktschulung zu machen und selbst das Verkaufen an sich zu lernen, wenn das Mindset passt, wenn die Einstellung passt, ist die deutlich einfachere Aufgabe. Daher solltest du darauf achten, dass du für den Job Leute mit der richtigen Einstellung hast, mit der richtigen Attitude. Was ist das zum Beispiel? Da könnte man natürlich jetzt wahrscheinlich einen ganzen Beitrag oder vielleicht sogar noch mehr nur dazu bringen, aber so ein paar Dinge, die mir besonders relevant erscheinen. Ein Verkäufer sollte die Fähigkeit haben, Gespräche zu führen, wobei ich führen groß schreibe. Das heißt, es sollte möglich sein, auf Augenhöhe zu sprechen und so nötig eine gewisse, durchaus nette und sympathische Dominanz an den Tag zu legen. Ein guter Verkäufer sollte eines extrem gut können, nämlich Fragen stellen und zuhören. Reden ist nicht so wichtig. Fragen stellen und zuhören ist deutlich wichtiger. In den allermeisten Fällen ist es natürlich gut, wenn er oder sie einen sympathischen Ersteindruck hinterlässt und natürlich so etwas wie Höflichkeit an den Tag legt und Manieren hat. Das ist in manchen Branchen exzessiv wichtig, in anderen vielleicht immer noch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Vor allem das mit den Höflichkeiten und Manieren. Da gibt es durchaus derbere Branchen, die ich auch kenne, wo das nicht ganz vorne steht. Aber in den meisten Branchen ist es definitiv ein großer Vorteil. Ein guter Verkäufer, speziell, nicht überspeziell im Außendienst, sollte sehr, sehr hochgradig selbstorganisiert sein, weil, wenn man von Außendiensttätigkeit spricht, ja, man den Tag selbst organisieren muss. Man fährt rum, man trifft Kunden, man telefoniert. Es ist doch etwas anders als eine Einzelhandelstätigkeit oder ein reiner Telefonverkaufsjob, wo man von früh bis spät nur zum Hörer greift. Und ein guter Verkäufer, so habe ich festgestellt, ist von sich aus auch aktiv. Der wartet nicht unbedingt darauf, dass ihm der Chef oder die Chefin irgendwas sagt, sondern der sieht die Themen und die Potenziale von selber und macht sich auf, die Potenziale zu nutzen. Also diese paar wenigen Eigenschaften, darauf würde ich achten, weil das sind allesamt auch Eigenschaften, die nicht so einfach zu lernen sind oder zu verändern sind. Dann habe ich noch was mitgebracht für euch, und zwar das Thema Metaprogramme. Metaprogramme in kurzer Form erklärt sind eine Art Wahrnehmungsfilter. Es gibt so 50 und mehr davon, die definiert sind. Keine Angst, wir machen jetzt nicht 50 Metaprogramme, sondern ich habe ein, zwei mitgebracht, die relevant sind. Ich will aber auch gar nicht zu viel erzählen, weil es gibt auch einen Test, einen Metaprogramm-Test, den du kostenlos unter dem Link, den ich in den Shownotes anführe, herunterladen und machen kannst und natürlich auch für deine Mitarbeiter verwenden, wenn du das magst. Sehr, sehr spannendes Thema, um dich da ein bisschen reinschnuppern zu lassen. Worum geht's denn überhaupt? Und wieso ist das für Verkäufer relevant oder für Verkaufstätigkeit? Ein Metaprogramm, da geht's darum, Metaprogramme haben sehr oft, nicht unbedingt, aber sehr oft zwei Ausprägungen. Eines hat die Ausprägung prozessorientiert auf der einen Seite und am anderen extrem optional. Was bedeutet das? Jemand, der sehr prozessorientiert ist, kann Prozesse gut durchführen. Das heißt, du gibst ihm einen Prozess an die Hand und der wickelt das ab, zuverlässig, wie ein Uhrwerk idealerweise. Oft auch ohne groß zu hinterfragen, denn der Prozess ist definiert und der macht das einfach und schaut, dass er das möglichst gut macht und möglichst effizient und mit möglichst gutem Output macht. Jemand, der sehr optional ist, ist gut dabei, Prozesse zu erstellen, tut sich aber ganz schwer, Prozesse durchzuführen, weil ihm beim Durchführen immer wieder Ideen kommen, was er denn anders machen könnte. Ich selbst bin in den allermeisten Situationen wahnsinnig optional, was mich dazu befähigt, zum Beispiel Inhalte zu kreieren wie diesen Podcast. Warum? Ich schöpfe aus all dem Know-how, das da ist und baue da quasi was zusammen, eine Folge in dem Fall. Jemand, der prozessorientiert ist, ist super gut zum Beispiel ein Hörbuch zu sprechen, da solltest du sehr prozessorientiert sein, weil du liest das ab. Also wenn das kein stringenter Prozess ist, dann weiß ich nicht, in der Buchhaltung brauchst du eher prozessorientierte Leute. Künstler sind eher sehr optional. Start-up-Gründer sind oft sehr optional. Klassische Manager, also wirkliche Manager, sollten sehr prozessorientiert sein. Also es kommt ein bisschen auf Tätigkeit und auf den Job an. Für Verkäufer wünsche ich mir mehr Prozessorientierung in den meisten Bereichen. Es kommt schon auch ein bisschen darauf an, was wird verkauft, aber Prozessorientierung ist hilfreich. Ein guter Verkäufer hat seinen Prozess, ob er den selbst entwickelt hat oder das Unternehmen vorgegeben, lasse ich nochmal dahingestellt, aber es gibt einen Prozess und der führt ihn immer und immer wieder durch und ist sehr effizient dabei und sehr erfolgreich. Der Optionale kann auch sehr erfolgreich sein, allerdings dadurch, dass er immer wieder Teile des Prozesses oder den ganzen Prozess neu erfindet, ist er nicht so effizient. Das beobachte ich immer wieder. Gute Verkäufer spulen das, was sie gut können, immer und immer wieder ab und das mit gutem Output. Ein zweites Metaprogramm, da geht es darum, das nennt sich primäre Interessen und das sind 5 an der Zahl und 2 davon wünsche ich mir bei Verkäufern ganz besonders, nämlich Aktivitäten an erster Stelle und Menschen an zweiter Stelle. Primäre Interessen, Name sagt schon, was interessiert den Menschen als allererstes, am allerwichtigsten. Wenn du jemanden, der sehr stark aktivitätenorientiert ist, fragst, und wie war der Urlaub, dann erzählt er dir, was er da alles Tolles gemacht hat. Oh, ich war vor dem Frühstück schon irgendwie laufen und dann surfen und. Der sehr menschenorientiert ist, erzählt dir als erster Stelle gleich mal, was er da für nette Leute kennengelernt hat. Es gibt dann auch noch Dinge, Orte und Informationen, die alle relevant sind, aber für einen Verkäufer, wie gesagt, würde ich mir wünschen, an erster Stelle Aktivitäten und an zweiter Stelle Menschen. Interessanterweise nicht umgekehrt. Der menschenorientierte Verkäufer ruft zum Beispiel um die Mittagszeit niemanden an, weil er Angst hat, sein Gegenüber zu stören. Der aktivitätenorientierte Verkäufer ruft an, weil es um die Aktivität des Anrufens geht und nicht so sehr um den Menschen. Aber Menschen brauchen wir schon im Verkauf, klar, aber eben ein bisschen abgestuft, eher an zweiter Stelle, nicht an erster. Und da gibt's eine Menge mehr Metaprogramme. Wie gesagt, hol dir den Test. Ganz, ganz spannend, auch dich selber ein bisschen zu erkennen und zu reflektieren, wie du denn wo tickst. Und dazu gibt's auch ein Buch, auf das ich im Test dann verweise. Zusammenfassend könnte man also sagen, zur heutigen Folge, vielleicht noch so als Abschlusstipp, hire slow and fire fast, wir machen oft umgekehrt, wir holen Mitarbeiter zu schnell an Bord, ob das jetzt intern oder extern ist, ist eigentlich egal, wir holen sie zu schnell in einen Job rein, analysieren vorab zu wenig, definieren zu wenig, was für ein Verkaufsjob soll es denn überhaupt sein, und tun uns dann schwer, uns von diesen Mitarbeitern wieder zu trennen. Also warten beim Trennen zu lange, es sollte umgekehrt sein. Lass dir Zeit mit dem Besetzen und wenn du dann merkst, das wird nichts, vor allem wenn es eine Einstellungssache ist, dann trenn dich rascher wieder. Das ist so die Grundidee. Was gibt's noch hinzuzufügen zur heutigen Folge? Ich habe zu dem Thema Verkäufer auswählen ein sehr spannendes Gespräch als LinkedIn Live geführt mit dem Stefan Siedler, seines Zeichens Recruiting-Profi im Verkauf, also für Verkäufer, nicht nur Recruiting-Profi, sondern speziell für Verkäufer. Hör dir das an. Den Link findest du in den Shownotes. Ist, wie gesagt, eine Aufzeichnung auf LinkedIn. Bei der Gelegenheit sollten wir noch nicht verlinkt sein auf dieser Plattform. Dann, wenn du schon dort bist, dann schick doch eine Kontaktanfrage. Ich freue mich, wenn wir uns ein bisschen genauer kennenlernen und vernetzen. Und ja, was gibt's zu sagen zum Abschluss? Wenn du aus dieser Folge eines mitnehmen kannst oder solltest, dann das, nämlich hinterfrag nicht zuerst deine Verkäufer, sondern die Situationen, Rollen und Erwartungen, in denen sie arbeiten. In der nächsten oder den nächsten Folgen dieses Minikurses schauen wir uns genau an, wie Verkaufsleistung wirklich entsteht und zwar systematisch, messbar und ohne Zufall. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.